Anne, bist du so klein, dass das Mikro hier unten sein muss? Puigdemont, wer hat diesen Namen noch nicht gehört? Der wollte ja in Katalanien, ist ja Gouverneur da in Barcelona, seinen eigenen Laden aufmachen. Und gescheitert ist er an der spanischen Verfassung, nicht an den Ministerpräsidenten Spaniens, sondern eben an der Verfassung. Und das zeichnete sich auch von Anfang an ab. Alle EU-Staaten ringsum Spanien haben gesagt, eigentlich ist das verfassungswidrig, was er macht. Und so ist er auch gescheitert. Wusstet ihr, dass es auch eine Verfassung für Gemeinde gibt, so ein Barcode, und wenn der himmlische Scanner da drauf schaut und das abscannt, erkennt er, das ist Gemeinde. Das gibt es, und das ist auch im Neuen Testament beschrieben, und ein zentrales Archiv für diese Verfassung der Gemeinde ist Matthäus 18. Und innerhalb Matthäus 18 finden wir diesen Vers. Und weil Jesus da über Gebet spricht, denkt man, naja, das ist irgendwie so eine Randbemerkung, da will Jesus uns was über Gebet erzählen. Das ist viel bedeutsamer. Es geht hier wirklich um das Kerngeschäft dessen, was Reich Gottes ist, was Gemeinde ist. Inwiefern Gemeinde Reich Gottes ist. Und dann finden wir Gebetserhörungen hier drin in dieser Gemeindeverfassung. Wir finden, was sehr wichtig ist, den Namen Jesu. Und wir finden auch dieses Mittendrinsein, mitten unter euch. Und Zusammensein, ne? Der Begriff Zusammensein. Das sind vier Begriffe, über die ich heute Morgen sprechen will und die Gott mir sehr ans Herz gelegt hat, als ich mich für diese Predigt vorbereitet habe. Und Gott hat mir nicht nur diesen Text gegeben, sondern ich bin euer Pastor und er hat ihn mir für euch gegeben. Und ich glaube, dass wir diesen Vers in unserem Herzen tragen sollten, um nicht eine Gemeinde zu sein und zu werden, die an der Verfassung scheitert. Und davon gibt es in dieser Welt sehr, sehr viele. Blühen auf, treten auf wie ein Komet und verglühen wieder. Das soll uns nicht passieren. Deswegen wollen wir uns erinnern lassen und auf den Punkt bringen lassen mit dem, was Jesus hier von Gemeinde gesagt hat, von seiner Gemeinde gesagt hat. Jesus spricht hier von zwei Dingen. Er spricht von Gebetserhörung und er spricht vom Zusammensein. Ich finde das ein viel konkreterer Begriff als der allgemeine Begriff Gemeinschaft. Ich denke mal, dass jeder von uns sich wohl an irgendein cooles Treffen mit anderen Leuten erinnert. Ich weiß nicht, wann ihr euer letztes cooles Treffen hattet, oder wann euer letztes wirklich eindrucksvolles Treffen stattgefunden hat, an das ihr euch gerne zurückerinnert. Während einer Fortbildungsreise in England als Student saß ich in Nottingham beim Tee zusammen mit sehr, sehr netten Leuten. Und in der Mitte war ein großer Topf duftender englischer Tee. Und da ich so ein Tee-Fan bin, erinnere ich mich an diesen Topf. Noch sehr genau. Und zur Runde gehörte ein kleiner Junge im Vorschulalter und sein Name war Timothy. Timothy war so ein bisschen rundlich und stopfte sich mit Keksen voll. Und plötzlich rief er begeistert: "We are having a nice tea party, aren't we?" Er fühlte sich richtig wohl. Und wir hatten wirklich eine nette Teeparty. Jesus sprach von Gemeinschaft. die cool sein kann, aber nicht vor allem cool ist. Jesus sprach von einer Gemeinschaft, deren Qualitätsmerkmal ist, dass sie Reich Gottes vorantreibt, weil Gebet sie stark macht. Und dazu Folgendes. Christsein, das ist das allererste, jetzt spreche ich über diesen Begriff zusammen. Ne? Christsein soll sich in zusammen ausdrücken, in Gemeinschaft ausdrücken. Wir alle kennen Fliehkräfte, wo Leute eng zusammenkommen, das ist manchmal eine ganz natürliche Sache, möchte man auch mal wieder raus. Und das geht auch in Gemeinden so, es geht in Ehen so. Aber es gilt, daran festzuhalten, Christsein soll sich im Zusammen ausdrücken. Zusammensein. Vor ein paar Wochen bekam ich eine Einladung nach Hamburg. Es war ein Pastor rief mich an, ich hatte einen Pastor dort angerufen in Hamburg, der seinen 90. Geburtstag feierte, und ich war eine Zeit lang mit ihm zusammen in der Gemeinde Bad Oeynhausen. Ich war da Jugendpastor und er war in der Hauptgemeinde der Pastor. Und er lebt dort in einem Seniorenheim. Und als ich ihn anrief und ihm gratulierte, sein Sohn hatte mich darauf aufmerksam gemacht, in Elstal, mein Vater hat Geburtstag, sagte er: Jürgen, wir müssen uns unbedingt treffen. Und das wollte ich auch, also fuhr ich hin. So, und weil er sehr kontaktfreudig ist, war ich eigentlich mit ihm dort nicht so allein. Da waren auch andere, zusammen mit ihm. Oder zusammen sein mit ihm, ihn treffen, war eigentlich nur möglich mit den anderen, die auch dort waren. Wir konnten natürlich auch persönlich unter vier Augen reden, wir hatten diese Momente, aber dann waren auch die anderen, mit denen er mich bekannt machte. Und sie kamen im Restaurant des Seniorenheims, in dem wir zu Mittag aßen, an unseren Tisch. Was will ich sagen? Wenn man mit Jesus zusammen sein will, wenn Jesus uns sagt, ich muss dich unbedingt treffen, werden wir immer auch da, wo er ist, andere antreffen. Andere, die sich zu ihm hingezogen fühlen. Man hat Jesus in der Regel immer in Gesellschaft mit anderen. Eine Entscheidung für Jesus beinhaltet deshalb eine Entscheidung für seine Gemeinde. Das ist kein Proprium oder eine Spezialität von Baptistengemeinden, sondern das ist ein Zug der Verfassung. Man kann Jesus nicht bei sich selber einschließen und eine Art Ich-AG mit ihm gründen. Man kann mit ihm nicht seinen eigenen Laden aufmachen, will ich immer so sagen. Man bekommt bei ihm individuelle Aufmerksamkeit, das ist ganz klar. Aber man bekommt von ihm keine Extrawurst gebraten. Zum Zusammensein mit ihm gehören also immer auch die anderen, mit denen er zusammen sein will. Ich nicht unbedingt vielleicht, aber er. Soll ich mal was Krasses sagen? Zu diesem Punkt, mit dem ich vielleicht nicht zusammen sein will, aber eher. Ich war gestern in einem Supermarkt und habe Sachen vier Tüten Milch aufs Laufband da gelegt. Und vor mir saß eine Frau, war eine ältere Frau, etwas rundlich auch. Und die roch ganz unangenehm. Und dann bin ich da weggegangen vom Laufband und habe mir so Batterien angeguckt, ob die wieder aufladbare Batterien haben und so. Und auf einmal räumte eine Frau meine Milch vom Laufband wieder weg, ne, und stellte sich da vorne hin. Ich bin dann zurückgegangen, ne, und habe ihr gesagt, ich möchte eigentlich mich da hinstellen wieder. Aber ich konnte nicht neben dieser Frau stehen. Und solche Berührungsängste gibt es auch in Gemeinden. Aber wenn Jesus mit diesen Menschen zusammen sein will und sie gerufen hat, dann mutet er sie mir auch zu. Es ist so. Und das ist wirklich oft nicht einfach, aber es ist möglich. Wir fragen uns, wofür ist das nötig? Es ist nötig für die Grundvoraussetzung für das Kommen des Reiches Gottes in das Herz der Menschen, nämlich Gebet. Nicht zuletzt, damit Gebet effizienter wird. Und deshalb ein zweiter Punkt, der Gemeinschaftsmagnet, wie Christen sich verstehen lernen können. Unsere Tochter Tabea stand nach ihrem Umzug von Freiburg nach Wolfsburg vor der Frage, welcher Gemeinde sie sich anschließen soll. Und als wir in Süddeutschland in der Gemeinde Baling waren, wo sie Mitglied ist, fragte mich dann der Pastor, wie ist das jetzt mit der Tabea? Weiß sie jetzt, wo sie hingeht, wohin wir sie überweisen sollen und so weiter. Und wir waren ganz froh, sagen zu können, ihre Odyssee ist beendet, sie schließt sich der und der Gemeinde an. Aber das war schon ihre Frage, geht sie zu der am nächsten gelegenen Gemeinde oder nimmt sie für eine andere Gemeinde etwas mehr Fahrzeit auf sich? Nach welchen Kriterien geht man in so einer Situation vor? Nach Größe, nach Art der Lieder, die dort gesungen werden oder ob man in der Gemeinde schon Freunde hat, Leute kennt und so weiter. Ob man sich dort wohlfühlt. Jesus hat das, was eine Gemeinschaft braucht, mit einem Satz ganz kurz und bündig festgelegt. Das ist in dieser Bemerkung enthalten, da bin ich mitten unter Ihnen. Das ist das, was die Gemeinde gebraucht. Ganz einfach. Dies mittendrin sein, Jesu, ist das Kriterium. Dass Gemeinschaft keine leere Hülse ist. Außen hui und innen fui. Mittendrin sein, Jesu. Darum geht es. Das ist das Faszinierende. Begeisternde, bewegende, erleuchtende, erwärmende, rettende. Wo ist denn Jesus mittendrin? Dazu gibt es sehr viele Meinungen. Und oft denken Leute, das mittendrin sein Jesu hat mit dem Veranstaltungscharakter einer oder mit dem Veranstaltungscharaktertypus einer Gemeinde sehr viel zu tun. Oder mit der Art des Engagements einer Gemeinde. Es gibt Leute, die schließen sich Gemeinden an, weil sie sich sozial engagieren oder weil sie sich für die Umwelt einsetzen. Viele können sich Jesus in einer Gemeinde nur sehr schwer ohne eine bestimmte Art Lobpreis vorstellen. Jesus hat das Rätsel selber gelöst, bei welchen Treffen er mittendrin ist. Und wir werden staunen, was alles nicht unbedingt dazu gehört, denn er reduziert das auf den einen Satz, wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und der Schlüssel dafür, wo Gemeinschaft so ist, wie Gott sie will und Gemeinde tatsächlich vorhanden ist, der Schlüssel dafür ist diese Wendung in meinem Namen. So dass wir zu der spannenden Frage kommen, was heißt das eigentlich? Das Wichtigste daran ist, dass es ein Eigentumsverhältnis ausdrückt. Wir wissen aus der Geschichte von Eroberungen, dass immer dann, wenn Völker in irgendein Land eindrangen, sie das Gebiet dann mit einem neuen Namen belegt haben. David hat, wenn er Städte erobert hat von den Philistern, die Städte umbenannt und hat ihnen einen neuen Namen gegeben. Und diese Umbenennung bedeutet, dieses Gebiet, diese Stadt ist jetzt in meiner Hand. Wenn wir mal die Namen der Städte in Amerika auch zum Teil in Südamerika anschauen, Lateinamerika, werden wir viele französische Namen dort feststellen. und auch englische Namen. Und das bedeutet, das waren mal Einflussgebiete, Herrschaftsgebiete von Franzosen und von Engländern. Deshalb ist das so. Die Namen bedeuten, da waren oder da sind wir die Herren. Und so ist das auch gemeint mit diesem Zusammensein im Namen Jesu. Zusammensein im Namen Jesu bedeutet ein Ego-Wechsel. Da ist Jesus Christus entscheidend, ein Zugehörigkeitswechsel. Das drückt dieses im Namen Jesu sich treffen aus. Als meine Tochter heiratete, die Miriam, wollte sie zu meinem Leidwesen nicht mehr Friedemann heißen. Ich hätte gewünscht, es wäre ein Junge und ihr Spitzname ist auch Jimmy, ne? Aber sie ist eben Miriam und dann hat sie den Nils geheiratet und der heißt nun mal Müller. Und ich fand Friedemann viel hübscher als Müller. Weiß nicht, wie ihr darüber denkt. Und sie wollte auch nicht Friedemann Müller heißen, das habe ich auch vorgeschlagen. Sondern nur Müller, alles Müller. So, die Annahme des Namens ihres Mannes ist eine Zugehörigkeitseinwilligung. Und sich im Namen Jesu treffen ist eine Zugehörigkeit, ein Zugehörigkeitszuspruch Jesu. Du heißt zwar noch Dorothea oder Fritz oder was weiß ich wie, aber sich im Namen Jesu treffen deutet auf einen neuen Namen hin, den du im Himmel hast. Und dieser Name drückt ein Eigentumsverhältnis aus. Der Herr sieht dich als sein Eigentum, als sein Einflussgebiet. Und das ist nichts Schlechtes, das ist was Gutes. Es geht hier um einen Bund mit Gott, eine neue Einheit. Ein Bund, der sich im Abendmahl hier ausdrückt. Eine neue Einheit wie in einer Ehe, die zum Namenswechsel führt. Sodass ich jetzt zu folgendem Schluss komme. Eine Gruppe kann nur dann im Namen Jesu zusammen sein, wenn jeder Einzelne oder jede Einzelne dieser Gruppe zu Jesus gehört. Und das geht nur, wenn jeder Einzelne irgendwann mal im Leben gesagt hat, Jesus Christus, ich will dir gehören. Nur so. Wir dürfen, was das betrifft, keine Fälschungen sein. Im Namen Jesu zusammen sein kann man nur, wenn man sich Jesus übereignet. Und das ist keine Gruppenverabredung. Das ist etwas sehr, sehr Persönliches. Nur du weißt, wie du zu Gott stehst. Nur du weißt, wie du zu dem Blut Jesu stehst, das für dich vergossen worden ist am Kreuz. Nur du weißt, ob du wirklich zu ihm gehörst oder nicht. Und das kann nicht irgendwie befohlen werden oder so. Wir treffen uns mal im Namen Jesu. Das geht nicht. Gehörst du zu Jesus? Und dann kann man mit denen zusammen sein, die im Namen Jesu zusammen sind. Das heißt, dann heißt man zwar noch, wie ich vorhin erwähnt habe, wie früher, aber man ist auf den Namen Jesu überschrieben. Nicht von einer Kirche, sondern von Gott persönlich. Eure Namen, habe ich auch gerade erwähnt, sind im Himmel geschrieben. Und diese Überschreibung auf den Namen Jesu als mein persönlicher Herr ist eigentlich der Sinn dieser Proklamation bei der Taufe. Ich taufe dich in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist nicht nur eine Formel. Das ist eine Ausrufung, eine Deklaration Gottes über den Getauften, über die Getaufte. Wer im Namen Jesu mit anderen zusammen ist, drückt Familie Gottes zu. Zugehörigkeit aus. Und die, die im Namen Jesu zusammen sind, die drehen sich, kann man fast sagen, natürlich um ihn. Er ist der Gemeinschaftsmagnet, nicht irgendwelche frommen Ideen, sondern er selber. Und alle sind verschieden. Und es kann sein, dass es Leute gibt, die von ihrer Art her, die man sich wirklich nicht besonders in seine eigene Nähe wünscht. Alle sind verschieden. Aber sie haben gemeinsam, dass sie sich um ihn drehen, dass sie in seiner Umlaufbahn sind als ihre neue Mitte. Und diese Bindung ist Einheit. Und Leute, das ist mehr als ein großer Topf englischer Tee. Und mehr als alles andere, was man in die Mitte eines Zusammenseins stellen könnte. Wenn eine Gruppe sich um Jesus dreht, dann weckt das die Aufmerksamkeit Gottes. Da hat Gott sein Auge drauf. Gott schaut drauf, wie Christen zueinander stehen, wenn sie zu ihm kommen und ihn um etwas bitten. Und das führt zu einem anderen Punkt, nämlich zu dem Punkt Gebetsvollmacht. Wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch einig werden auf Erden, worum sie bitten wollen, das soll ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Ich wünsche mir sehr, für mich persönlich, ja, oft auch ein bisschen mehr Disziplin. Ich wünsche mir an manchen Ecken meines Lebens mehr geistliches Wachstum, auch mehr Freude, mehr Vertrauen, mehr Zuversicht, die mir so oft abhanden geht. Ich bin so schnell resigniert. Und vielleicht wünschst du dir auch etwas in deinem eigenen Leben, dass der Heilige Geist das da integriert. Wir haben Wünsche für unsere Gemeinde. Vielleicht wünschen wir uns, dass Gott Gaben schenkt, dass er sie offenbar macht. Vielleicht wünschen wir uns auch, dass wir es schaffen, Menschen anzusprechen, auf ihr Gottesverhältnis anzusprechen, alle diese Dinge. Wir suchen nach Weisheit und Möglichkeiten und so weiter. Leute, das sind alles Dinge, die ins Gebet hineingehören. Und wenn Jesus sagt, er will das erhören, dann sind das vor allen Dingen Dinge, die er erhören will. Alles, was seinem Reich, seiner Gemeinde gut tut, das sind die allerersten Sachen, die er gerne erhört. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens und so weiter. Dieses Gebet von Franz Assisi ist so ein schönes Gebet. Das sind Dinge, die Gott gerne hören will als Bitten. Und dann kommt nämlich diese Begründung, ne? Denn wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mit unter ihnen. So wird Gemeinde nach vorne gebracht. Gebete sollen und können Großes im unsichtbaren Wohnbereich Gottes bewirken. Sie sollen Gottes starken Arm bewegen. Diese Autorität haben unsere Gebete nicht einfach so. Gott sieht darauf, wie Beter zum anderen stehen. Ich will nicht sagen, das würde ich nie behaupten, es muss immer alles klar sein und so. Das ist nicht das, was ich meine. Aber Gott sieht darauf, wie sein Eigentum miteinander umgeht. Wie der eine sich mit dem anderen verhält. Das ist schon so. Ob die Zugehörigkeit und die Herrschaft seines Sohnes ihr gemeinsamer Nenner ist, darum geht es. Und darauf sieht Gott, und das ist ihm wichtig. Und das spricht Gott an. Und deswegen sagt Jesus, worum sie bitten, soll ihnen widerfahren. Das macht Gott ansprechbar. Gebet ist keine Einbahnstraße. Also für unsere eigene geistliche Entwicklung oder damit für die Entwicklung unserer Gemeinde liegt viel mehr am wirksamen Gebet, als wir vielleicht denken. Und wenn wir anfangen, gerne zu beten aus diesem Grund, ne, dann sind wir genau da, wo Gott uns hinhaben will. Und für wirksames Gebet ist Jesus als Mitte einer Gruppe viel wichtiger, als wir vielleicht ahnen. Wisst ihr, und deswegen möchte ich uns einfach dazu aufrufen, das in die Mitte zu stellen, was in die Mitte gehört, verfassungsmäßig. Auch in unserer Arbeit. Es geht uns darum, dass Menschen Gottes Erkenntnis kriegen, dass sie zu Eigentum Jesu werden, dass der Name Jesu zu Recht über ihr Leben ausgerufen wird bei der Taufe. Darum geht es uns. Dafür arbeiten wir. Das ist unser Ringen. Und alles dient dem. Und deswegen ist es einfach gut, wenn wir zwar sozial sind und wenn wir grün sind oder was weiß ich, alles, was wir alles sein wollen. Aber wenn das nicht in der Mitte ist, sondern wenn das Verfassungsmäßige in die Mitte reinkommt, unseres Denkens und unserer Gemeinde. Darum geht es. Und deswegen ist es gut, dafür ein Eigentum Jesu zu werden, um dann auch zu seiner Eigentumsgemeinschaft zu gehören. Das gemeinsame Wissen, wir gehören zu Jesus, entfesselt die Macht von Gebeten, die Menschenherzen und damit die Welt verändern. Also wenn wir zu ihm gehören, dann gehören wir zueinander. Moltmann hat einmal das Prinzip Hoffnung gepredigt und propagiert, ein ganz bekannter sogenannter Hoffnungstheologe. Wir propagieren nicht Hoffnung, wir propagieren Jesus und das macht Hoffnung. Versteht ihr? Wir stellen das in die Mitte, das Eigentum Jesu sein. Und wenn du ein Eigentum Jesu bist, bist du das nicht aus dir selber raus, ich auch nicht, sondern aufgrund des kostbaren Blutes, das er am Kreuz vergossen hat. Und dass wir dankbar sind, dass wir die Weisheit bekommen haben von Gott, wie wichtig, wie ausschlaggebend das ist für unser Leben mit Gott, für die Gnade zum Reich Gottes gehören zu können. Und das macht unser Gebet gut, zu einer Wohltat für uns selbst und für andere. Für andere, für die Guten und für die Bösen. Amen. Wir singen nochmal zwei Lieder miteinander.